D-Radio Wissen. Update.
Ich fühle mich moralisch schuldig, dass ich 10 Morde und 2 Bombenanschläge nicht verhindern konnte. Das sind die Worte von Beate Zschäpe, die ihr Anwalt heute vor Gericht vorgelesen hat.
Das ist eine Frechheit, ein Schlag ins Gesicht.
Das ist die Reaktion eines der Opferanwälte. Die Aussage von Beate Zschäpe, was sie bedeutet und wie es im NSU-Prozess jetzt weitergehen könnte. Unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Vivien Leue, hallo.
Update.
Ich habe mit 2 Menschen zusammengelebt, die einerseits unglaublich zuvorkommend und tierlieb sein konnten, dann aber auch eiskalt Menschen umgebracht haben.
So beschrieb Zschäpe die Zwickmühle, in der sie angeblich saß. Hin und her gerissen zwischen Liebe, Zuneigung und Abhängigkeit einerseits und Abscheu vor der Kaltblütigkeit ihrer beiden Lebenspartner andererseits. Sie sei einfach nicht von ihnen losgekommen. Und sie besteht darauf, von den Morden, Anschlägen und Überfällen habe sie erst im Nachhinein erfahren und sei fassungslos gewesen. Fassungslos waren heute aber vor allem die Nebenkläger, wie Anwältin Edith Lunebach erklärt.
Also in dieser Naivität, in dieser scheinbaren Naivität hätte man sowas am ersten Hauptverhandlungstag vielleicht abgeben können, aber nach dieser langen Beweisaufnahme ist im Grunde genommen durch die Erklärung gar nichts aufgeklärt. Sie hat sich entschuldigt, klar, was soll sie auch anders machen? Das ist wenigstens eine Formalie, aber es kommt nicht von Herzen.
Das sehen die anderen Opferanwälte und viele Prozessbeobachter ähnlich, denn nach 248 Verhandlungstagen und mehr als 600 Zeugenaussagen haben sie eine ganz andere Beate Zschäpe kennengelernt als die, die sie heute selbst dargestellt hat. Opferanwalt Mehmet Daimer-Güler.
Wir haben es doch in diesem Verfahren gesehen, ja? Wenn an die Wand 2x2 Meter groß die Fotos der Ermordeten geworfen wurde, wie sie da lagen, tot in ihrem Blut. Und eine Frau Zschäpe, die vollkommen unbekümmert an ihrem Laptop herumspielt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier ein Mensch ist, der wirklich mitfühlt.
Ja, ähnlich beschreibt das die Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung, Annette Rammelsberger, als der Mord an Halit Yozgat aus Kassel verhandelt wurde.
Der Vater hat ihn gefunden in seinem Blut und er warf sich vor Beate Zschäpe im Gerichtssaal auf den Boden und zeigte ihr, wie er ihn gefunden hat. Dann sagte er dann, mein Lämpchen. Und die Mutter von diesem Halit Yozgat hat sie angefleht, Sie als Dame, haben Sie doch Verständnis, ich kann nicht mehr schlafen seitdem, sagen Sie mir die Wahrheit. Und sie hat nicht reagiert. Überhaupt nicht.
Was die Hinterbliebenen der Opfer 2,5 Jahre nach Beginn des Prozesses heute wirklich hätten hören wollen, waren Informationen dazu, wie die Getöteten ausgewählt wurden, warum ausgerechnet sie sterben mussten. Stattdessen versucht Zschäpe, sich reinzuwaschen, so sehen es Beobachter. Versucht zu retten, was noch zu retten ist. Denn sie ist ja als Haupttäterin angeklagt, nicht nur als Helferin. Dem rechten NSU werden zwischen 2000 und 2007 10 Morde zur Last gelegt, 2 Sprengstoffanschläge und mehrere Banküberfälle. Bei einer Verurteilung drohen Zschäpe lange Haftstrafen. Würde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sie käme vielleicht nie mehr aus dem Gefängnis raus. Noch einmal Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger.
Die Frau ist ja nicht dumm. Die hat jetzt 248 Tage erlebt. Sie hat hunderte von Zeugen gehört. Ehemalige Freunde, ehemalige Lebensgefährten. Ganz viele, die auch über sie gesprochen haben, sehr private Dinge auch ausgebreitet haben und die sie nicht immer im besten Licht gezeigt haben. Bei allen aber kam ganz deutlich raus, diese Frau ist kein Haschall, diese Frau ist nicht etwa die nette Hausfrau, die ihren Jungs nur den Haushalt geführt hat, sondern es ist schon eine sehr selbstbewusste und auch sehr überzeugte Rechtsradikale.
Konnte Zschäpe trotzdem das Gericht davon überzeugen, dass sie von allem immer nur im Nachhinein erfahren, nichts mitgeplant hat? Wir werden das frühestens in 2 Tagen erfahren, dann erst will das Gericht wieder zusammenkommen und vielleicht Nachfragen zu Zschäpes Aussagen stellen. Nebenklägeranwalt Alexander Kienzle, der sagt schon jetzt:
Weiterschweigen wäre mit Sicherheit die bessere Verteidigungsalternative gewesen angesichts der Inhalte, die die Erklärung heute hatte.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz reagieren viele empört auf die Aussage von Beate Zschäpe. Martina Burkhardt schreibt auf Facebook, wer es glaubt, wird selig oder so ähnlich. Sie veräppelt doch die Justiz. Mit ihrem Zickengehabe bleibt sie immer in den Medien präsent. Fruchtmax twittert unter dem Hashtag Zschäpe, dickes, fettes Sorry an die Leute, die ich skrupellos abgeknallt habe, weil sie Ausländer sind. Zschäpes Aussage, sie habe die Morde des NSU, Zitat, nicht verhindern können, finden einige lachhaft. Zum Beispiel Anita Möllering auf Twitter. Böhnhardt und Mundlos haben das bestimmt immer dann gemacht, wenn sie gerade einkaufen war oder auf dem Klo. Es gibt aber auch viele, die den deutschen Rechtsstaat verteidigen. Michael Sandkühler lobt: Schön, dass wir in Deutschland jedem Angeklagten das Recht zustehen, sich so zu verteidigen, wie er möchte. Warum soll sie das nicht dürfen? Das Gericht muss diese Aussage nun werten, wie auch immer. Und ob die hässlich aussieht, überheblich guckt, zählt nicht. Und das ist auch gut so. Auf Twitter gibt es viele, die finden, dass über das Falsche geredet wird. Betül Ulusoy twittert ein Bild mit den Namen der 10 Opfer des NSU und schreibt: Während die meisten über Tschäpe twittern, sollten doch eigentlich vor allem diese Namen nicht vergessen werden.
Was sonst noch wichtig war?
Ja, alle Fernseh- und Radiosender in Frankreich meldeten heute die neuen Ermittlungserfolge nach den Anschlägen von Paris, zeigten das Gesicht eines weiteren Attentäters von Paris, den die Polizei identifizieren konnte. Es geht um den dritten Mann, der sich am 13. November in der Konzerthalle Bataclan in die Luft gesprengt hat. Nach Angaben der französischen Behörden handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Straßburg. Er war 2013 nach Syrien gegangen. Die drei Extremisten hatten in der Pariser Konzerthalle Bataclan 90 Menschen getötet. Insgesamt kamen bei der Anschlagsserie in Paris 130 Personen ums Leben. In Afghanistan kämpfen Regierungstruppen immer noch um den Flughafen von Kandahar. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul sagte, dass sich Taliban-Kämpfer auf dem Gelände verschanzt haben. Außerdem sollen die Extremisten ein Wohnheim für Militärangehörige auf dem Flughafengelände eingenommen haben. Militärvertreter sagen, dass sie dort mehrere Familien als Geiseln halten. Die Taliban-Kämpfer hatten gestern den Flughafen von Kandahar gestürmt. Bei den Kämpfen wurden laut Armee 37 Menschen getötet. In der afghanischen Provinz Herat sind bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Taliban-Gruppen mehr als 100 Menschen getötet worden. In der Region gibt es seit Tagen viel Gewalt. Vor einem Jahr sind in Wuppertal Islamisten als selbsternannte Scharia-Polizei aufgetreten. In der ZDF-Heute-Show wurde das damals von Oliver Welke so kommentiert.
In diesem Land kann man sich nicht einfach eine orangene Weste anziehen und sagen, jetzt bin ich Polizei. Das geht nicht. Und darf auf einmal allen Vorschriften machen. So läuft das bei uns nicht.
Ja, stimmt schon, aber strafbar war das Auftreten der selbsternannten Scharia-Polizei nicht. Das hat das Wuppertaler Landgericht heute gesagt. Einen Strafprozess wird es also nicht geben. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass die Islamisten nicht gegen das Uniformverbot verstoßen hätten. Außerdem sei von den orangenen Warnwesten mit der Aufschrift Scharia-Police keine einschüchternde, militante Wirkung ausgegangen. Nur gegen den Organisator des Ganzen, den Islamisten Sven Lau, wurde ein Verfahren vor dem Amtsgericht zugelassen, weil er die Scharia-Polizei nicht als Demo angemeldet hat.
Was noch wichtig wird.
Samstagabend ist sehr optimistisch.
Most probably Saturday or Sunday.
Samstagnachmittag, spätestens am Samstag.
Das sind Teilnehmer der Weltklimakonferenz in Paris. Und sie spekulieren, wann das Treffen wohl zu Ende gehen wird. Mit einem Vertrag natürlich. Eigentlich soll die Konferenz ja Freitag enden, aber es werden wie immer zähe Verhandlungen erwartet. Heute wurde erst einmal ein neuer Vertragsentwurf vorgelegt, auch der schon mit einigen Stunden Verspätung. Darin ein Zugeständnis an die Entwicklungsländer, die nur dann größere Anstrengungen für den Schutz des Planeten auf sich nehmen müssen, wenn die Industrienationen in Vorleistung treten. An vielen Stellen enthält der Entwurf aber noch offene Punkte. Unter anderem ist noch nicht geklärt, ob die Erderwärmung auf unter 2 Grad, deutlich unter 2 Grad oder unter 1,5 Grad begrenzt werden soll. Auch die Frage, welche Staaten wie viel Geld für Klimaschutz in den Entwicklungsländern bereitstellen sollen, ist noch offen.
Und sonst in der Welt?
In der Schweiz hat die rechtskonservative SVP ihre Macht in der Regierung ausgebaut. Sie erhielt 2 der 7 Ministerposten im neuen Kabinett, das das Parlament heute gewählt hat. In den letzten Jahren hatte die SVP nur einen Ministerposten. Weil sie bei der Parlamentswahl im Oktober aber gewonnen hatte, bekam sie einen weiteren. Die SVP hatte im Wahlkampf für ein schärferes Asylrecht und weniger Einwanderung geworben. Sie will auch, dass sich die Schweiz stärker von der EU distanziert. Fast jeder 5. Israeli lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das ist mehr als in fast allen anderen Industriestaaten. Die israelischen Behörden haben dazu heute neue Zahlen veröffentlicht. Besonders hoch ist die Armutsrate unter ultraorthodoxen Juden und Arabern. Mehr als die Hälfte aller streng Religiösen ist arm. Hier arbeiten oft nur die Frauen, während sich die Männer dem Studium der Heiligen Schriften widmen. Auch die Kinderarmut ist gestiegen, auf fast ein Drittel. Insgesamt hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich wieder vergrößert. Das Bruttoinlandsprodukt stieg dagegen letztes Jahr um mehr als 2%. Australien ist nicht gerade bekannt für seine Herzlichkeit gegenüber fremden Kulturen. Asylsuchende werden auf Inseln untergebracht und es gibt immer wieder Proteste wegen der haftähnlichen Unterbringung. Der ehemalige Premierminister des Landes, Tony Abbott, hat jetzt aber noch einen draufgesetzt. In einem Beitrag für die australische Zeitung Daily Telegraph schrieb er, dass der Westen dem Islam überlegen sei, weil dieser ja das Töten von Menschen im Namen Gottes rechtfertige. Man könne das massive Problem des Islam nicht länger leugnen. Es hagelte sofort Kritik, sowohl vom Chef der Opposition, der Abbotts Äußerung kontraproduktiv nannte, als auch vom neuen Premier Australiens, Malcolm Turnbull. Turnbull warnte davor, alle Muslime unter einen Generalverdacht zu stellen. Abbott war Mitte September als Vorsitzender der Liberalen abgesetzt worden und verlor damit auch automatisch das Amt des Premierministers.
Wissensnachrichten.
Bei Plastikmüll im Meer, da denkt man ja oft an Flaschen oder Tüten, die irgendwo ins Meer geworfen werden und dann den Meerestieren gefährlich werden. Es gibt aber auch ganz kleine Teile aus Plastik, die großen Schaden anrichten. Und die kommen auch aus Deutschland. Forscher haben festgestellt, im Rhein schwimmen Unmengen an Mikroplastikteilchen. An Katrin Horn aus den Wissensnachrichten, wie verschmutzt ist denn unser Rhein?
Ja, Forscher aus der Schweiz haben Wasserproben an 11 Stellen im Rhein genommen und auf kleinste Plastikteilchen untersucht. Ergebnis: Der Rhein ist extrem belastet, viel stärker als andere Gewässer, von denen man bisher dachte, dass sie stark belastet sind. Aber der Rhein ist noch stärker belastet. Pro Jahr, sagen die Forscher, werden aus dem Rhein etwa 10 Tonnen dieser Plastikteilchen in die Nordsee gespült.
Und wo kommen die alle her?
Ja, das wissen die Forscher nicht genau. Sie sagen, das sind Kunststoffarten, die vor allem in der Verpackungsindustrie eingesetzt werden oder in Kosmetika, in Reinigungsmitteln oder sie sind Abfallprodukt in der Autoindustrie oder aus Fasern, aus Kunststoffklamotten. Der Rhein ist besonders dort voll mit Plastikteilchen, wo große Städte sind und viel Industrie. Also von Basel bis Mainz ist er noch relativ wenig belastet und das steigt dann aber besonders ab Köln und im Ruhrgebiet, wo ja viele Menschen leben und auch viel Industrie ist.
Und wie schädlich sind diese Mini-Plastikteilchen, wenn sie dann im Meer landen?
Ja, diese Teilchen, um die es geht, die sind oft nur einen halben Millimeter groß. Aber trotzdem gefährlich für die Tiere. An diesen Teilchen lagern sich nämlich Chemikalien an oder Umweltgifte. Und das Problem ist, dass die Meerestiere diese Teilchen mitsamt der Gifte fressen und verdauen. Und dadurch werden die Tiere krank oder können auch sterben.
Ja, also das mit dem Plastik ist echt immer wieder ein Aufreger, finde ich. Wenn ich jetzt müde wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich noch mehr aufregen. Das sagen Forscher, richtig?
Ja, Wissenschaftler aus Israel haben ein Experiment gemacht. Sie wollten wissen, warum Menschen, die zu wenig geschlafen haben, oft so schlecht gelaunt sind oder gereizt, kennt man ja. Sie haben dann Versuche gemacht mit ausgeschlafenen Menschen und mit welchen, die die Nacht durchgemacht hatten. Sie haben sie Konzentrationsübungen machen lassen und ihnen zwischendurch Bilder gezeigt. Die waren entweder positiv besetzt oder negativ oder sie waren neutral. Die ausgeschlafenen Versuchspersonen haben sich nur von den positiven und den negativen Bildern ablenken lassen, die unausgeschlafenen, aber auch von den neutralen.
Also heißt das jetzt, dass man unaufmerksamer oder empfindlicher ist ohne Schlaf?
Ja, die Wissenschaftler, die interpretieren das so, dass das unausgeschlafene Gehirn nicht mehr zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden kann, sondern alles löst eine Emotion aus, auch wenn es völlig unwichtig ist und das führt dann zur schlechten Laune.
Okay, anderes Thema. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, durch das Internet kommen wir mit viel mehr Themen und Meinungen in Kontakt als früher. Andere sagen aber, nein, unser Blickfeld wird dadurch eher kleiner. Wie das?
Ja, einer davon ist Ivan Dilko von der State University New York in Buffalo in den USA. Der beschäftigt sich mit Kommunikation und hat ein Kommunikationsmodell vorgestellt. Und das besagt, das Netz funktioniert so, dass wir uns irgendwann nur noch mit Menschen und Inhalten umgeben, die unserer Meinung entsprechen und die zum Beispiel die gleiche politische Einstellung haben wie wir.
Aber war das nicht schon immer so, dass man sich am liebsten mit den Menschen und Inhalten abgibt, über die man sich jetzt nicht unbedingt aufregen muss?
Ja, ist natürlich am einfachsten. Aber Dilko sagt, in Zeiten von Zeitung und Fernsehen ist man doch noch häufiger über andere Meinungen und Themen gestolpert. Heute kriegt man ja tatsächlich die meisten Infos über Plattformen wie Facebook oder Twitter. Und da kriegt man ja das, was man geliked hat oder dem man folgt. Und dann werden einem natürlich von solchen Netzwerken auch wieder Themen vorgeschlagen, die so ähnlich sind. Und Dilko meint, dass wir dadurch in eine Blase kommen, in der irgendwann alles, was uns erreicht, unserer Meinung entspricht, vor allem unserer politischen Meinung. Die wird dann natürlich gestärkt und dann haben wir irgendwann nur noch Menschen in der Gesellschaft, die ihr eigenes Weltbild haben und davon auch nicht abweichen wollen, weil sie davon so überzeugt sind.
Also vielleicht doch mal wieder den Blick etwas öffnen. Vielen Dank, Ann-Kathrin.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht ist es fast überall trocken und klar. Bei niedrigen Temperaturen kann es glatt werden. Von der Mitte bis in den Süden gibt es zum Teil auch dichten Nebel, Tiefstwerte zwischen minus 5 und 7 Grad. Morgen vor allem im Süden und Südosten dichter Nebel, sonst oft Sonnenschein. An den Küsten und im Nordwesten viele Wolken und auch Regen, dabei 3 bis 10 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.